Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Karajan hier, Karajan da, Karajan überall. Lieber Willi, ich habe so einen Eindruck, den habe ich schon seit langem, dass es kaum jemanden gibt in der Welt der Klassik, über den wir so gerne berichten wie über Herbert von Karajan.
Ja, und das ist schon seit Jahrzehnten so. Ja, jetzt ist er immerhin seit dem Jahr 1989 tot. Und, das wäre gleich meine Frage an dich, also du wusstest schon vor unseren Podcasts, dass es diesen Herbert von Karajan gegeben hat.
Es ist mir tatsächlich nicht entgangen, auch deswegen, weil, und ich habe nachgezählt, also ich habe es im Archiv erhoben, wir haben im Schnitt 71 Erwähnungen pro Jahr in der Presse dieses Namens. Mhm. Und das bei einem Dirigenten, der, wie du sagst, seit 35 Jahren tot ist. Mhm. Im Vergleich dazu, ich habe auch erhoben, wie das zum Beispiel bei Christian Thielemann ist, ein, wie ich weiß, von dir sehr geschätzter und vor allem lebendiger und aktiver Dirigent. Ja, der kommt nicht so oft vor wie Herbert von Karajan.
Das ist eine Ikone. Ja, der Name war schon zu Lebzeiten ikonisch und ist es geblieben. Also Karajan ist ein bisschen so wie Callas unter den Opernsängern. Ich glaube, auch die meisten Leute, die irgendwie eine Ahnung haben, dass es Oper gibt und so, haben den Namen Callas schon gehört und verbinden etwas damit.
Ich würde sagen, vor allem die Älteren, die vielleicht auch noch zu Zeiten von Callas Zeitung gelesen haben.
Ja, aber ich glaube auch, spätere Generationen wissen, die Callas, das ist so der Inbegriff der Operndiva.
Ja. Und Karajan ist ja im Begriff des Dirigententums.
Das ist der Dirigent, ganz genau.
Ja, es gibt ja auch tatsächlich in anderen Sparten der Kulturberichterstattung kaum einen Namen, der so oft als Referenzwert verwendet wird, der sozusagen ein Leitstern ist, mit dem alles verglichen wird. Also es heißt dann so oft in unserer Berichterstattung und auch in den Artikeln, die du ja schreibst, unter Karajan war es so oder in der Ära Karajan. Offenbar ist das auch für dich ein Name, mit dem du heute alle möglichen Dinge vergleichst.
Ja.
Und jetzt möchte ich von dir wissen, warum eigentlich? Also was macht Karajan, was machte Herbert von Karajan so toll?
Ja, also das hat mehrere Gründe. Also das fußt zum einen darauf, also für mich war es natürlich die Dirigentenpersönlichkeit, die ich erleben durfte. Ich meine, ich habe einige große Dirigenten erlebt. Aber Karajan war natürlich, wenn man am Ende des Tages sich nur einen aussuchen darf, dann war es natürlich der Karajan. Also das ist gar keine Frage, auch schon aufgrund der Tatsache, dass er sehr viele, sehr unterschiedliche Sachen alle auf einem unglaublichen Niveau herausgebracht hat. Also ich habe sicher in meinem Leben, ich habe es mal nachgezählt, also weit über 100 Veranstaltungen unter Karajan live erlebt, Konzerte und Opernvorstellungen. Und das waren immer, also manchmal war es nicht ganz so toll, aber es war immer weit über dem Durchschnitt. Dafür hat er garantiert, also schon wenn er reinkam, ist das Orchester schon anders da gesessen. Also es war eine wahnsinnige Autorität und diese Autorität hat er irgendwie behalten über die Jahrzehnte hin, auch deswegen, weil er wahnsinnig viele Schallplatten aufgenommen hat. Und was wiederum dafür verantwortlich war, dass er weltweit mit Klassik, mit Beethoven, Mozart, Wagner identifiziert worden ist. Mehr als alle anderen, die auch viele Platten aufgenommen haben. Also er war ein Phänomen, das ist das eine. Und das zweite, wenn du sagst Referenz, ja, das bezieht sich sehr oft, wenn ich jetzt so zurückdenke an mein Schreiben, was ich so glauben würde, aber da irrt man sich ja meistens, wenn man dann zurückschaut, ist es dann doch ganz anders. Aber ich würde jetzt einmal sagen, das hat auch etwas damit zu tun, dass er eine der prägendsten Zeiten der Staatsoper nach dem Krieg, der Wiener Staatsoper nach dem Krieg, verantwortet hat. Er war nach der Wiedereröffnung des Hauses am Ring, da war kurzzeitig Karl Böhm Direktor, der dann aufgrund irgendeiner Intrige das Handtuch geworfen hat und dann kam Karajan, der war damals schon, das wusste man schon, der ist die Nummer eins. Okay. Der hat 8 Jahre lang die Geschicke der Staatsoper geführt und die Staatsoper auf einen neuen Kurs gebracht, der dann, wie sich gezeigt hat, der Kurs aller bedeutenden Opernhäuser in der Welt gewesen ist. Daher auch immer dieser Verweis, bei Karajan war es so. So wie man sagt, seit Gustav Mahler ist, was ich der Zuschauer am Dunkel oder so.
Karajan wird ja auch oft in Bezug auf die Salzburger Festspiele genannt. Vielleicht kommen wir da später auch noch dazu. Mhm. Aber Karajan war doch nicht nur Dirigent und nicht nur Staatsoperndirektor, sondern da schwingt doch noch viel mehr mit in diesem Namen, oder? Also was macht diese Künstlerpersönlichkeit denn noch so besonders? Und was macht denn diese Legende Karajan noch aus?
Naja, er war ein Gesamtkunstwerk als Interpret sozusagen. Er war ja auch Regisseur, hat ja auch, so wie früher das auch üblich war, hat er auch sich um die szenische Gestaltung gekümmert und hatte alles in der Hand. Künstlerische Gesamtleitung hat das dann geheißen. Also nicht nur Dirigent, sondern künstlerische Gesamtleitung. Und da sind die Salzburger Festspiele natürlich auch ganz wichtig, weil die Salzburger Festspiele in guten Zeiten waren seit der Gründung, das haben wir schon öfter besprochen, das, was die Wiener Oper im besten Fall leisten kann, als Leistungsschau im Sommer. Das haben sie gezeigt. Und Karajan war in seiner Hochzeit gleichzeitig Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, als Nachfolger der Legende Wilhelm Furtwängler, der ihn übrigens gehasst hat. Karajan war Staatsoperndirektor und Karajan war künstlerischer Gestalter der Salzburger Festspiele. Daher kam das von dir zitierte Karajan hier, Karajan dort.
Das war damals schon so.
Ja, berühmter Kabarettist Kreisler hat das auf die Figaro-Arie aus dem Papier von Sevilla getextet. Karajan hier, Karajan da, Karajan oben, Karajan unten. Nicht?
Ja, aber ganz ehrlich, kann man seriöserweise das alles gleichzeitig machen?
Er konnte.
Ja, und hat auch wirklich überall
Höchstleistungen
erbracht.
Das war's ja. Und er hat, es war schon, also ich meine, wenn man Leute fragt, die ihn erlebt haben, es war legendär. Wenn der Karajan unten beim Bühnentürl in der Oper reingekommen ist, war eine andere Stimmung im Haus. Mhm. Er hatte eine unglaubliche Aura. Wie gesagt, wenn der Karajan reinkam, das galt für einige andere auch noch, ja, aber wenn der Karajan reinkam, dann ist das Orchester schon anders auf den Sitzen gesessen. Und wenn jetzt also die erste Streichergruppe mit 16 Mann besetzt war, also 8 Pulte, das letzte Pult ist noch genauso konzentriert und aktiv gewesen wie das erste. Das ist sehr selten, weil, muss man ganz ehrlich sagen.
Weil er so gefürchtet war?
Weniger das. Er hat verlangt von den anderen genau die Konzentration und die Höchstleistung, die er zu bieten imstande war. War ein Dirigent, der alles auswendig dirigiert hat. Schon deswegen, ich meine, er hat auch auswendig probiert im Wesentlichen. Er hat dann gesagt, also wir fahren da jetzt an, wo es nach E-Dur geht und da bitte das und das und das. Und ich war eine wahnsinnige Autorität. Und er hat auch alles so erklären können, dass ich gesagt habe, wenn wir das jetzt nicht machen, dann kommen wir dort zu spät an und. Und das war auch sofort einsichtig, technisch wie inhaltlich für die Musiker.
Okay. Karajan hat sich auch ganz gut selbst inszeniert, oder?
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja, ja, ja. Er ist spät, aber doch auf den Zug der verfilmten Konzerte und der Opernverfilmungen aufgesprungen. Und da war ihm ganz wichtig, wie seine Person im Fokus der Kameras war.
Okay, also es war schon ein bisschen ein Show-off.
Absolut. Nein, er hat die Musik inszeniert. Das hat auch ein deutscher
Performer.
Journalist. Ja, ein deutscher Journalist hat mir gesagt, dass der perfekte Musikdarsteller war aber für die Klassik gut, weil die Leute waren fasziniert und haben das angeschaut und haben gesagt, also wumm, was aus dem alles herauskommt. Stimmt gar nicht, aber es war schon wieder gut, weil das Ergebnis, ganz abgesehen von der Show, war natürlich klanglich wirklich exzellent. Er hat ja das sozusagen inszeniert, optisch, was an akustischer Exzellenz passiert ist. Und das war es immer unter seiner Leitung. Also ich meine, es gab keine schwache Karajan-Aufführung. Das hat es nicht gegeben. Schon weil alle mit einem wahnsinnigen Animo dabei waren.
Okay. Wie passt das zu der Art, in der er sich privat inszeniert hat? Es gibt ganz viele Fotos, wo er im Sportwagen posiert oder sogar vor seinem eigenen Privatjet. Er hatte ja auch einen Pilotenschein. Es ist tatsächlich die Lounge am Salzburger Flughafen, ist nach ihm benannt. Die Lounge für Privatjets wohlgemerkt. Genau, ein Segler war da.
Also Segler, ja, ja, ja.
Also er hat schon auch ein bisschen diesen Jet-Set-Lifestyle.
Ja, Skifahrer,
ja. Mit seinen
alles.
Villen überall.
Sport. Es ging dann ab Mitte der 70er Jahre nicht, weil er wahnsinnige Bandscheibenprobleme bekommen hat. Aber davor war er wahnsinnig sportlich, also ein Jet-Setter, perfekt. Also auch perfekt für die Schlagzeilen auf den Regenbogenseiten.
Ja, es bringt ja auch Glamour ins Klassik-Business dann rein, oder?
Na klar. Es sind also viele Karajan-Schauen gegangen. Aber ein bisschen so war es ja beim Furtwängler, den man also für viel ernster gehalten hat auch. Da gibt es ja den alten Berliner Witz, wo zwei Berliner Damen, eine wird mitgenommen, weil sie den faszinierenden Furtwängler auch sehen will. Jetzt hat schon so viel gehört und jetzt sitzen die beiden im Konzert. Und knapp bevor es kommt, stößt die eine die andere an und sagt, stupst du mich auch, wenn er anfängt zu faszinieren? Und ein bisschen so ist, da geht man hinschauen. Also man musste schauen, dass man für die Salzburger Festspiele Karten kriegt, weil der Karajan noch dazu da mit exzellenten Besetzungen. Also jetzt haben wir gerade einen Don Carlos einen neuen in Wien gehabt, Verdi, nicht? Und ich meine, ich kann dazu nur sagen, ja, was die Besetzungen betrifft, da war der Karajan mit den Wiener Philharmonikern und dem Chor und da standen lauter Weltstars auf der Bühne und die Stimme vom Himmel hat gesungen Anna Domowa-Sintow, eine der größten Sopranistinnen der Zeit, und den Tebaldo, eine Nebenrolle, die singt im zweiten Bild, hat die Editha Gruberova gesungen, die Koloratur-Sopranistin. Ja. Also,
wegen Karajan? Also haben die Weltstars sogar kleine Rollen angenommen, solange sie nur mit dem Karajan zusammenarbeiten können?
Also in vielen Fällen war es so. Man hat es gemacht, wenn er gesagt hat, du machst das jetzt für mich.
Aber apropos Witz und apropos großes Ego und apropos Jet-Set-Dirigent, ich habe nämlich auch einen Witz gefunden. Es kursieren einige Karajan-Witze in den Weiten des Internets. Ja. Der Witz, den ich gefunden habe, geht so: Der Maestro, also Karajan, steigt am Flughafen Schwechat in ein Taxi und sagt zum Fahrer, fahren Sie los. Und der Fahrer fragt, ja, wo soll ich denn hinfahren? Und Karajan sagt, ganz wurscht, ich werde überall gebraucht.
Ja, das ist gut. Ja, hat auch gestimmt. Wie gesagt, Berlin, also, Wien, er war überall Chef.
Und es war ihm auch bewusst, dass er...
Es war ihm bewusst, er hat sein eigenes Festival gegründet. Ich meine, wir wissen, heute gibt es in Salzburg nicht nur die großen Festspiele, sondern auch die Osterfestspiele und die Pfingstfestspiele. Alles Gründungen von Herbert von Karajan. Also die Sommerfestspiele nicht, aber Ostern, Pfingsten. Und das ist Osterabo. Das musste man haben, weil da hatte man hintereinander drei Konzerte und eine Opernaufführung an vier aufeinanderfolgenden Tagen unter Karajans Leitung.
Konnte dreimal Karajan schauen gehen.
Viermal
Karajan schauen gehen. Bevor wir noch mehr Karajan schauen und vor allem ins Leben und in die Wirren dieses Mannes eintauchen, würde ich sagen, hören wir uns mal ein bisschen an, wie Karajan klang.
Richard Strauss, Don Juan, auch von Karajan, von Anfang an seiner Karriere, in seinem ersten großen Orchesterkonzert als junger Mann hat er das schon dirigiert und dann immer wieder ein virtuoses Stück, wie man hört, aber man hört auch mit welchem Engagement die Berliner Philharmoniker sind das spielen und wie aber bei allem Furor da jede einzelne Stimme durchgearbeitet ist. Und das war der Karajan-Effekt. Ohne dass er Schwung verloren hätte, hat er sich auch um die Detailarbeit in den mittleren Stimmen, sagen wir so, gekümmert. Das war immer ganz wichtig und er hat, so wie die großen Vorbilder auch, sagen wir vor allem einmal Arturo Toscanini, der sein Leitstern gewesen ist, oder einer seiner Leitsterne, hat er endlos probiert. Also wenn da ein Stück, fünfte Beethoven, die wirklich ununterbrochen auf dem Programm gestanden ist, wieder drei Proben mit den Berliner Philharmonikern. Obwohl die das wirklich schon auswendig gewusst haben, aber es waren immer noch Sachen, wo er gesagt hat, das müssen wir noch und das müssen wir noch und das müssen wir noch.
Okay. Also auch ein ziemlicher Perfektionist.
Absoluter Perfektionist.
Ja. Wie hat das begonnen? Gehen wir ganz zurück an die Anfänge von Klein Herbert.
Klein Herbert war ein sehr guter Pianist in Salzburg am Mozarteum.
Sagen wir kurz, er ist 1908 geboren.
Ja, und schon als 12-, 13-Jähriger ist er aufgetreten und muss wirklich virtuos Klavier gespielt haben, weil das Repertoire, was man da liest, also das...
Schwere Stücke.
Also wirklich technisch ganz anspruchsvolle Stücke hat er offensichtlich exzellent exekutiert. Aber er wollte dann immer schon Dirigent werden. Hat dann auch das studiert und...
Aber nicht sofort, oder? Er hat ja auch Maschinenbau inskribiert.
Ja, das hat ihn auch interessiert. Er war technisch wahnsinnig interessiert. Er wollte immer wissen, wie funktioniert das, wie geht das, welchen Hebel muss man drücken, damit das passiert. Also man konnte ihm nichts erzählen.
Okay.
Nicht? Auch legendäre Geschichte, Pelléas et Mélisande von Debussy an der Wiener Staatsoper, damals hochmodern, beim Tod der Mélisande, gibt es einen Glockenschlag und der kam vom Tonband. Und eines Tages, Karajan dirigiert die fünfte, sechste Reprise, der Glockenschlag kommt nicht. Natürlich ein Tobsuchtsanfall hinter der Bühne nachher. Und dann sagt, ja, aber Herr von Karajan, das sind die Tücken der Technik. Und der Karajan sagt, was heißt Tücken der Technik? Wenn das im Flugzeug passiert, haben wir jetzt 200 Tote.
Okay, also war für mich noch klar, die Technik muss man auch dominieren sozusagen.
Ja, genau. Ja? Wie machen wir uns die Technik untertan? Das war ihm ganz wichtig. Also er war ein Organisierer und Macher. Ja. Und er musste alles unter Kontrolle haben. Deswegen hat er eben auch selber inszeniert.
Aus was für einem Elternhaus kam Karajan? In Salzburg ist er ja aufgewachsen.
Ja, in Salzburg aufgewachsen als Sohn des Leiters des Salzburger Landesklinikums. Mhm. Ein großbürgerlicher Haushalt, deutscher Adel im Übrigen.
Ah ja.
Also genau, Karajan heißt schon, es ist armenischstämmig, das sagt der Name schon, nicht? Aber von Karajan ist deutscher Adel, deswegen konnte er das Adelsprädikat auch behalten.
Ja, das hat mich auch interessiert. Wie kann der überhaupt Herbert von Karajan heißen? Nämlich auch so lange in die Österreichische Republik hinein. Mhm. Und offenbar hat er das als Künstlername irgendwie anerkennen lassen. Also deswegen konnte er sich Herbert von Karajan nennen.
Ja, konnte sich auch so nennen, weil in Deutschland ist es ja nicht abgeschafft. Ja.
Bürgerlich hieß er eigentlich Heribert Karajan.
Ja. Heribert Karajan, ja, so. Genau. Es gab auch Programmzettel, wo er so firmiert am Anfang.
Ja.
Eigensinnig war er immer schon, weil er in der Dirigentenklasse war und sein erstes Konzert dirigieren durfte, begann mit der Rienzi-Ouvertüre und der Dirigierlehrer hat ihm gesagt, also das machen Sie so, da geben Sie so, dann fangen mit einem einzelnen Trompetenton an, nicht? Und der hat ihm gesagt, also da geben Sie den Auftakt, da schlagen Sie den Auftakt und der Karajan ist rausgegangen und sagt, ich denke doch gar nicht dran. Ne?
Wieso nicht?
Nur mit den Augen dem Trompeter signalisiert und der hat angefangen natürlich, nicht? Okay. Also warum soll er dem einen Auftakt geben? Der fängt an, wann er anfängt. Karajan hat überhaupt sehr oft Dinge nicht getan, die man als Kapellmeister machen sollte, theoretisch. Ja. Er hat auch zum Beispiel die Pausentakte in der Oper, die es manchmal gibt, wenn da auf der Bühne nur parliert wird, nicht ausgeschlagen.
Ah, gilt sonst als ist üblich, Todsünde. Dass,
ja, ja,
dass gilt Dirigenten als Todsünde, einfach sagt, weiter mit dem Taktstock
schön im Takt weitergehen. Ja, oder zumindest anzeigen, jetzt vier Takte. Das hat er nie gemacht. Ja. Ich habe sogar einmal erlebt in der Bohème, dass er sich dann verschlagen hat und einen Takt zu früh den Einsatz gegeben hat. Und dann hat man gesehen, die eminente Qualität der Wiener Philharmoniker als Opernorchester, keiner hat gespielt. Und er hat sich mit der linken Hand so ans Herz gegriffen, so nach dem Motto, Dankeschön.
Sie haben ihn nicht auffliegen lassen. Ja. Wie ist er denn überhaupt mit Fehlern umgegangen? Konnte so ein großer Dirigent, und der immer gefeiert wird für seine Genialität, denn auch überhaupt damit umgehen, wenn er mal nicht genial war?
Ja, sicher. Das glaube ich schon. Ja, ich weiß nicht, wie weit das offen dann zugegeben hat, aber er hat ja auch von anderen erwartet, dass sie klein beigeben, wenn sie sich irren, hat aber auch Sachen angenommen. Also ich glaube, er war sich so seiner Sache sicher, dass er natürlich sich sofort hat überzeugen müssen und sagen, okay, dann machen wir es so. Also das war, also gerade zusammen mit Bühnenbildern, zum Beispiel Günther Schneider-Simsen, der seine ganzen Bühnenbilder gemacht hat, er hat gesagt, ja, aber das geht nicht so. Und dann gesagt, gut, dann machen wir es anders.
Okay, also über alle Fehler haben die Fremden,
ja, schon,
und die eigenen.
Also das glaube ich eigentlich schon. Okay. Und ich meine, seine interpretatorischen Vorstellungen waren so gefestigt, da gab es überhaupt keine Diskussion. Also ich glaube nicht, dass irgendein Musiker angefangen hat, mit ihm zu diskutieren, dass er das lieber anders spielt. Das war dann lieber nicht. Er hat einmal gesagt, der Unterschied zwischen den Berliner und den Wiener Philharmonikern ist der, dass wenn ich den Berliner Philharmonikern sage, sie rücken jetzt alle mit dem linken Fuß um 14 Zentimeter nach vor, haben die das gemacht. Wenn er es den Wiener Philharmonikern gesagt hat, haben die gesagt, das haben wir noch nie so gemacht und wieso? Und da beginnt eine Riesendiskussion. Sie machen es dann vielleicht auch, aber das kannst du so einfach von ihnen nicht haben. Das war ein wahnsinniger Psychologe. Er hat genau gewusst, was er welchen Musiker sagen muss, damit das herauskommt, was er will. Also oft nicht, jetzt müssen sie, sondern vielleicht machen wir so oder so, weil dann hat er es schon gemacht. Nicht?
Okay.
Und mir hat ein ehemaliger Soloklarinettist, der Peter Schmiedl von den Wiener Philharmonikern, hat mir gesagt, es war faszinierend, mit ihm zu arbeiten, schon deswegen, weil er hat genau gewusst, wo die heiklen Stellen sind. Wenn da ein Solo war, also auch eines, das gar nicht jetzt so riesig ist und so auffällt, aber das im Verband wichtig ist, ein wichtiger Einsatz, hat er, sagen wir eine halbe Minute vorher, hat der Peter Schmiedl mir gesagt, hat er mich angeschaut. Und wenn er gemerkt hat, ich bin konzentriert, hat er überhaupt sich nicht mehr gekümmert. Hat vielleicht nicht einmal den Einsatz gegeben, weil da hat er gewusst, der Schmiedl.
Der macht das.
Der weiß das jetzt. Der Solo kommt, der weiß, wann er einsetzt.
Okay.
Also auch das Aufeinanderhören, wichtiger als der Moment, wo man schlägt.
Würde das einen Musiker nervös machen, wenn der Dirigent einen anstarrt? So, jetzt.
Ja, Einsatz. Schrecklich. Ja, okay. Schrecklich. Es gibt auch Einsätze, wo du sagst, eben, das möchte ich jetzt genau wissen. Dann gibt er dir 4-1 und du weißt, jetzt komme ich. Mhm. Aber es ist ja oft so, dass diese fließenden Übergänge sind. War ein Weltmeister der fließenden Übergänge. Es gibt zum Beispiel in der 4. Symphonie von Robert Schumann, geht der 3. in den 4. Satz über. Das ist eine ganz mysteriöse Stelle, ein wirkliches Mysterios. Wenn man sagt, da weiß man nicht. Und Karajan hat gesagt, das war das Faszinierendste bei Furtwängler. Sie haben nie gewusst, ist das jetzt schon der 4. Satz oder ist das noch der 3? Sind wir schon da? Das war sein absolutes Ideal, dieses Fließen lassen. Und das hat er beim Furtwängler bewundert. Wenn man hört, wie er selber das dann gestaltet hat, das ist noch viel besser, als es bei Furtwängler war. Also alle, die jetzt bemerkt haben, wo der 4. Satz angefangen hat, denen gratuliere ich.
Kriegen
ein Sterndl ins Mitteilungsheft.
Das ist eine Fleißaufgabe, die man nicht voraussetzen kann, weil
nein,
Karajan selber, nur er wusste.
Man spürt in diesen, Klängen einfach, dass da etwas brodelt, dass sich da etwas anbahnt und das kann man nicht sagen, es ist aus und jetzt fängt es an, sondern das eine gebiert das andere. Und diese Sachen, die konnte er, auch wie er gesagt hat, ihm, wenn ich noch einmal auf die Welt komme, schaffe ich die Taktstriche ab. Er wollte, dass man in Melodien nicht den Taktstrich hört. Und er konnte wunderbar ein Orchester dazu bringen, über die Taktstriche hin, eine weite Melodie, die nur sich selbst genügt. Und da ist das Metrum dann weg, das mich darf nicht spüren, jetzt ist eins, wenn das drüber gebunden wird. Nein, es muss sich entwickeln, oft über 16, 24 Takte, ein großer Bogen, das konnte er wirklich wie kein zweiter.
Da sind wir ja schon mitten im Klangideal Karajans. Mhm. Ist es das, was ihn musikalisch ausgemacht hat? Du hast ja gesagt, wie perfektionistisch er war. Wo hat er denn genau hingestrebt?
Er war ein Mann der Schönheit. Das ist gar keine Frage. So hat er sich ja auch inszeniert. Also die Schönheit war ihm unendlich wichtig.
Und Schönheit war für ihn ein objektiver Wert, den es zu erreichen gibt?
So
eine Bestmarke, die man sagen kann, jetzt sind wir schön genug?
Ja, hat er wahrscheinlich nie erreicht, nicht? Aber immer angestrebt. Das geht noch schöner sozusagen. Wobei, nicht jetzt einfach, das ist halt jetzt nicht die lackierten Zehennägel. Aber die Schönheit des Klangs war ihm unendlich wichtig. Natürlich hat er dann bei Elektra von Richard Strauss, wo es um einen Muttermord geht, hat er zu den Blechbläsern gesagt, das muss klingen, als ob einen einer mit genagelten Schuhen in die Brust tritt. Ja? Also das ist dann nicht mehr schön. Das ist keine
Frage.
Also Ausdruck, Expressivität war ihm natürlich auch wichtig, vor allem in der Oper. Aber im Wesentlichen hat er immer danach gestrebt, dass es so schön wie möglich klingt. Und er hat dabei Dinge erreicht, wo man sagen kann, da ist man wirklich mit offenem Mund im Konzertsaal gesessen, weil man nicht fassen konnte, wie entmaterialisiert es sein kann, wenn die versammelten 60 Streicher der Berliner Philharmoniker hier ätherische Klänge produzieren, wie man sie einfach vorher und nachher auch nie gehört hat. Hören wir zum Beispiel den Schluss von der verklärten Nacht von Schönberg. Das ist jetzt auch noch aus der spätromantischen Phase. Es ist einfach für mich nach wie vor, und ich kann mich genau erinnern an das Gefühl, wie ich im großen Festspielhaus gesessen bin, wie die gespielt haben. Ich bin, glaube ich, wirklich mit offenem Mund da gesessen. Man glaubt es nicht, was da herauskommt. Eben an purer Schönheit. Und jeder Einzelne, es ist einfach irre. Das ist für mich wie ein tönendes Blumenmeer. Und Karajan konnte allein an diesem Schlussakkord, der sich da von unten da mit den Arpeggien so ein bisschen in Bewegung gerät, obwohl es ein statischer Klang ist eigentlich, an dem konnte er stundenlang arbeiten, bis das so geklungen hat, so anschwellend, abschwellend, wie er sich das vorgestellt hat. Und das Ergebnis war oft wirklich atemberaubend.
Der herrische Orchesterzuchtmeister, habe ich mal gelesen über Karajan. Also er hat schon auch sehr viel gefordert und war auch sehr kompromisslos, oder?
Ja, aber die Musiker waren dann auch, glaube ich, oft erstaunt, wie gut sie selber waren.
Was er rausgeholt hat aus ihnen. Ja. Gut, sowas lernt man ja nicht von heute auf morgen. Gehen wir doch nochmal zurück in seine Dirigentenschmiede. Also er hat dann studiert und ist dann durch die deutsche Provinz getingelt. Ja, warum das?
Und das war ihm auch ganz wichtig. Er war in Ulm, er war jahrelang in Ulm, Kapellmeister. Und er hat mir einmal gesagt in einem Gespräch, in Ulm habe ich immer zwei Orchester dirigiert. Das ich hören wollte und das tatsächlich gespielt hat. Die haben natürlich nie auch nur annähernd so spielen können, wie er das wollte. Aber was er damals schon geübt hat, war ein Orchester dazu zu bringen, besser zu werden, immer besser zu werden, über die eigenen Grenzen. Das, was wir von den Berliner Philharmonikern gerade gehört haben, ist natürlich die absolute Spitze. Er hat auch aus einem Spitzenorchester immer noch mehr herausgeholt. Mhm. Die Wiener können auch ein Lied davon singen. Und in Ulm war es halt, so hat es nicht geklungen. Aber ich meine, das ist das eine, das Lernen, Orchester zu erziehen, fanatisch einen schönen Klang suchen. Sagen wir mal so, es ging nicht nur um die Schönheit, aber auch um die Schönheit. Was er auch gelernt hat, und das hat er mir auch gesagt. Also er sagt, schauen Sie, wenn Sie in Ulm den Troubadour dirigiert haben, mit einem Miniaturorchester und einem ganz schlechten Tenor, dort, wo der Tenor schmeißt, schmeißt auch der Pavarotti. Aber wenn der Pavarotti schmeißt, wissen Sie, wie Sie ihm helfen. Und das war ganz, ganz wichtig, dass er die Kapellmeisterei, also das Kapellmeisterhandwerk, von der Pike auf gelernt hat. Er war ja ein glänzender Pianist, konnte mit den Sängern arbeiten. Und auch der Otto Edelmann, legendäres Mitglied des Wiener Opernensembles und in Bayreuth, Hans Sachs in den Meistersingern, in vielen Produktionen in aller Welt bis hin zur Met, der Ochs auf Lerchenau im Rosenkavalier von Richard Strauss. Beide Partien hat er mit Karajan erarbeitet. Hat er mir auch erzählt, er hat ihm jeden einzelnen Ton, ob das jetzt länger oder kürzer sein muss und wie das im Rhythmus sein muss und wie das mit der Sprache funktioniert, mit dem Text, hat ihm der Karajan eingebläut. Und er hat gesagt, deswegen kann ich diese Rollen auch im Schlaf, wenn sie mich um 3 in der Früh aufwecken, kann ich den Herrn Sachs singen und werde keinen Fehler machen. Also er war ein fanatischer Arbeiter, auch in der Zusammenarbeit mit den Sängern. Und jetzt kommt's: dieses gelernte Kapellmeistertum, das hat ihm wahnsinnig geholfen, bis herauf zu diesem Moment, wo ich ihn in der Bohème gesehen habe mit Vreni und Carreras, wo er sich verschlagen hat und nichts passiert ist. Aber wenn dann was anders passiert ist, hat er gewusst, wie er rauskommt aus dem Schlamassel. Er war in Situationen, vor allem in der Oper, wo er nicht so am Serviertablett steht wie auf dem Konzertpodium, optisch, war er ganz oft, vor allem dort, wo es heikel geworden ist, ein ganz klarer Taktierer. Also er hat vollkommen klar den Dreiviertel, den Vierviertel, den Fünfvierteltakt unter Umständen geschlagen. Und außerdem, apropos Fünfviertel, da gibt es im Tristan, im letzten Akt, gibt es eine ganz berühmte, berüchtigte Fünfvierteltaktperiode im Tristans Wahnmonologen,
also Fiebermonologen. Wagners Tristan.
Wagners Tristan, genau. Und den hat er in Bayreuth gemacht und der dortige Tenor hat gesagt, er wird mit dem nicht fertig, mit diesem blöden Fünfvierteltakt. Er sagt, singen Sie einfach Ihre Partie. Und hat jedes Mal diesen Fünfvierteltakt anders geschlagen, damit der sich nur ja nicht auf ihn konzentriert, okay, sondern auf sich selber. Das wusste er, wie das geht. Er hat die Leute sich selber überlassen, wo er gewusst hat, das hat jetzt gar keinen Sinn, wenn ich dem sage, jetzt ist ganz falsch. Schlechte Dirigenten machen das. Gute Dirigenten lassen den singen und fangen ihn auf, wenn es notwendig ist.
Aber ist dann nicht das Orchester total verwirrt, wenn man diesen Fünfvierteltag dauernd irgendwie umdreht?
Nein, im Gegenteil. Nein, im Gegenteil. Das ist ja auch, es ist ja auch für das Orchester nicht gut. In dem Moment, gerade für das Fließenlassen über die Taktstriche hinweg, ist ja ganz gut, wenn ich einen musikalischen Verlauf, ist ja nicht immer nur eine Melodie, sondern das sind ja Strukturen, die einfach was anderes sind als das 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fließen lassen, das fließen lassen können und wissen, wo muss ich eingreifen, dass wir dann gleichzeitig wieder fertig werden. Das hat er ganz genau gewusst, weil er eben mit Provinzorchester gearbeitet hat. Und nach Ulm kam Aachen, das war schon eine ganze Stufe, so zwei Stufen höher. Und in Aachen hat er dann schon begonnen, so wie die Irmgard Seefried zum Beispiel oder die Christa Ludwig, die jungen Sängerinnen und Sänger zu sammeln, die er dann später zu den Festspielen mitgenommen hat und dann auch nach Wien mitgenommen hat.
Okay. Ja, und dann kam eine dunkle Zeit in der europäischen Geschichte.
Ja, war schon während er in Aachen war, ja. Ganz
genau, klar. Also 1933, habe ich nachgelesen, ist er in Salzburg der NSDAP beigetreten. Wenig später hat er den Mitgliedsantrag auch in Deutschland gestellt.
Genau, ja, es gibt zweimal, ja.
Also Herbert von Karajan ist ganz aktiv den Nazis beigetreten, nämlich in einer Zeit, in der in Österreich noch nicht wirklich eine Not dazu bestand, weil wenig später ist die NSDAP ja auch vom Dollfuss Regime verboten worden. Das heißt, er hat sich aktiv gegen das österreichische Regime zum Nationalsozialismus bekannt.
Ja, ja, er hat sich vor allem zu seiner Karriere bekannt, würde ich jetzt einmal sagen. Und er wollte natürlich in Deutschland Karriere machen. Das ging ja auch nur, weil er hat 38 in Berlin debütiert, wurde dort bereits konsequent gegen Furtwängler ausgespielt. Furtwängler war der große Star-Chef.
Der war vorher Chef der Berliner Philharmoniker.
Ja, viel länger schon, war auch in Wien die große Nummer. Und Furtwängler war der große Dirigent im deutschsprachigen Raum. Ja. Und wirklich ein Phänomen, den kann man nicht diskutieren. Und der war gleichzeitig, apropos Karajan überall Chef, der war gleichzeitig Chef der Berliner Staatsoper unter den Linden und der Berliner Philharmoniker. Es brach dann auseinander, gerade im Jahr 1938, das ist, führt jetzt zu weit, aber Furtwängler wurde dann politisch missliebig, war aber so wichtig, dass erstens hat er gesagt, ich bleibe in Deutschland, ich bleibe bei meinem Volk sozusagen, weil ich bin Deutscher und hat sich zur deutschen Kultur bekannt und hat gesagt, wenn alle weggehen, ist mit der deutschen Kultur überhaupt aus. Nicht? Aber das ist ein ganz anderes Problem. Aber er war dann schon missliebig beim Regime und dann kam dieser Junge, wahnsinnig ehrgeizige und hat, apropos Tristan und Isolde, an der Berliner Staatsoper dirigiert. Und bekam von einem Kritiker namens Van der Nüll eine Rezension, wo stammt das Wunder Karajan. Mhm. Der Furtwängler hat sich natürlich wahnsinnig aufgeregt sofort, aber er wurde positioniert als der kommende Mann und von der nationalsozialistischen Kulturpolitik wurde das natürlich gleich ein bisschen gegen den Furtwängler ausgespielt.
Das heißt, der Karajan kam zu einer guten Zeit und passte den Nazis gerade in den Plan.
Grautrecht, absolut. Hat sich aber, ich glaube, überhaupt nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. War sogar mit einer Jüdin verheiratet oder einer Halbjüdin, der Anita Gütermann.
Ja, laut NS-Diktion war sie eine Vierteljüdin. Und das hat ihm ja offenbar im Nachhinein auch geholfen bei der Rehabilitation, dass er mit ja, dass er gesagt hat, naja, ich habe ja eine Frau gehabt, die war natürlich ja Vierteljüdin, so schlimm kann ich ja nicht gewesen sein.
Nein, hat er ja auch gehabt und ich meine, erstens hat es gestimmt und zweitens war das bei der Entnazifizierung natürlich äußerst günstig für ihn, keine Frage. Ich will das überhaupt nicht bewerten. Das war so, war ein beinharter Karrierist und wenn er gefunden hat, jetzt muss er da der Partei bei, dann ist er der Partei beigetreten. Ich glaube nicht, dass er sich sonst irgendwas hat zu Schulden kommen lassen. Ich meine, es gab ja da wirkliche Geschäftemacher, die ja ohne mit der Wimper zu zucken, die Leute dem Konzentrationslager ausgeliefert haben, wenn ihnen was nicht gepasst hat. Also das war er sicher nicht.
Also kein überzeugter Nazi, aber ein Mitläufer und ein Opportunist.
Opportunist. Ja. Ganz sicher, ja, ganz sicher.
Der österreichische Zeithistoriker Oliver Radkolb, der auch ein sehr kritischer Karajan-Biograf ist, hat einmal zitiert aus einem Interview, in dem Karajan gesagt haben soll, die NSDAP-Mitgliedschaft war wie die Mitgliedschaft beim Alpenverein, damit man billig in einer Hütte übernachten kann.
Ja, das ist natürlich jetzt sehr billig, ja.
Aber wie war das dann nach dem Nationalsozialismus? Also du hast schon erwähnt, sein Entnazifizierungsverfahren ging gut für ihn aus.
Ja, Moment, das hat aber, jetzt ist, ja? Das ist sehr interessant, was du jetzt fragst, weil wie gut er war, zeigt sich schon daran, dass ein englischer Schallplattenproduzent, den wir schon mal erwähnt haben in einem Podcast, Walter Legge, His Master's Voice, also der Hund mit dem Grammophontrichter, ein ganz, ganz berühmtes Label, bei uns EMI, also EMI, hat für den Karajan dann sogar ein Orchester gegründet, nämlich das Philharmonia Orchestra, mit dem er Aufnahmen machen konnte.
Und aber das ist ja kein Beweis dafür.
Nein, Moment. Er war gesperrt und konnte nicht dirigieren. Allerdings von dieser Sperre waren nicht umfasst Schallplattenaufnahmen. Und so sind einige legendäre Schallplattenaufnahmen mit den Wiener Philharmonikern im Musikverein, da gibt es eine zweite Brahms, eine neunte Beethoven, entstanden unter der Führung von Walter Legge für EMI oder His Master's Voice in Wien während der Sperre vom Karajan. Weil der war ein englischer Verbindungsoffizier, der Walter Legge, und hat einfach sich alle Genehmigungen geholt. Und die Philharmoniker haben unter Karajan für eine englische Schallplattenfirma, während er gesperrt war für den Konzert- und Opernbetrieb, mit dem Karajan Aufnahmen gemacht. Also, und das war, und diese Platten haben sich wahnsinnig gut verkauft. Und in der Sekunde, wo er dann wieder dirigieren durfte und vor allem für ihn dann das Philharmonia Orchestra gegründet war, hat er in England, also in London, kometenhafte Karriere gemacht. Und da begann die Legende Karajan, von der wir anfangs gesprochen haben, durch diese Schallplattenaufnahmen.
Okay, sozusagen sein erster Durchbruch war unter Adolf Hitler, sein zweiter Durchbruch war dann in der Nachkriegszeit.
Ja, wobei in beiden Fällen muss man sagen, aus künstlerischen Gründen und nicht, weil er bei der Partei war oder weil halt der Legge ihn da favorisiert hat. Ja, stimmt, aber nur, ich meine, er muss halt eine Leistung bringen, weil sonst kauft ja niemand die Platte. Das ist ja gnadenlos, das Geschäft. Und so wurde Karajan eigentlich zu dem Inbegriff, zu Mr. Classic, weil es von keinem Dirigenten und von keinem anderen Künstler so viele Schallplattenaufnahmen gegeben hat. Bei den Sängern war das dann Dietrich Fischer-Dieskau, dem deutschen Lieder gewidmet, Lieder in allen Sprachen gesungen. Keiner hat so viele Liedplattenaufnahmen wie Dietrich Fischer-Dieskau. Und der Karajan war dasselbe, was das Orchester betrifft.
Aber noch kurz zum Politischen. Hat er sich denn vom Nazi-Gedankengut aktiv distanziert?
Glaube ich nicht. Naja, es gibt kein Dokument, dass er das gut gefunden hat.
Er war NSDAP-Mitglied. Er hat damit unterschrieben, dass er es unterstützt. Also.
Ja gut, Parteimitglied waren damals viele. Er musste sich ja distanzieren beim Entnazifizierungsprozess. Also so weit, wie sich alle anderen distanziert haben, hat er sich auch distanziert. Und ansonsten, wie gesagt, es war ja nicht so, dass er ein Aktivist gewesen ist, ein nationalsozialistischer.
Und war er sonst ein politischer Mensch?
Ich glaube, er hat sich nur für sich selber und für die Musik interessiert, in Wirklichkeit. Das glaube ich wirklich. Ja. Er hat ja nie was anderes gemacht als das. Sport. Aber so, sonst.
Segeln, sonst, fliegen, schnelle Autos fahren.
Genau.
Rolex, auf die Rolex schauen.
Ja, genau. Und das war seine Erholung und im Wesentlichen von früh bis spät sich nur der Verbesserung der Klangschönheit gewidmet.
Okay. Ich würde gerne noch zu sprechen kommen auf seine vielen Hüte, die er dann aufhatte. Er war also Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, Zugleich hat er die Wiener Staatsoper geleitet. Bei den Salzburger Festspielen hat er welche formelle Rolle?
Er war eine Zeit lang sogar wirklich der künstlerische Leiter und dann war er Vorsitzender des Direktoriums und hat eigentlich im Alleingang entschieden, das ging sicher so, ich mache nächstes Jahr das und drumherum wird arrangiert. Da waren die Leute, die immer da waren, das war Karl Böhm, der auch immer dirigiert hat und dann hat er einige Junge zugelassen, allen voran den Lorin Marcel zum Beispiel und den Subin Mehta, die durften dann auch dirigieren dort und dann war das mit den Opern schon zu Ende. Zwei Opern Karajan, zwei Opern Böhm, eine ein Jungstar und das waren die fünf Opernproduktionen. Viel mehr sind sie heute auch nicht. Und drumherum bei den Konzerte, bei den Festspielen.
Okay, aber das heißt, er hatte eigentlich in seinem Leben zwei große Heimatorchester, kann man das so sagen?
Ja, das kann man sagen, ja.
Also die Berliner Philharmoniker und die Wiener Philharmoniker, die ja in Salzburg wie auch an der Wiener Staatsoper aktiv sind.
Und er hat ja dann auch viele philharmonische Abonnementkonzerte dirigiert und war natürlich, ich meine, der Operndirektor, der dirigierende Operndirektor ist der Chefdirigent der Wiener Philharmoniker. Ich sage immer, sie haben keinen, ja, im Konzert haben sie keinen, aber natürlich der halt reinkommt bei der Probe am Dienstag und am Mittwoch und am Wochenende dirigiert er auch das Philharmonische, der ist natürlich der Chef. Ja. Er wurde auch allgemein nur der Chef genannt.
Da braucht man nicht offiziell Chefdirigent zu sein, er war dann wohl prägend.
Ja, sowieso.
Und hört man diesen Karajan-Klang, diese Perfektion, diese fließenden Übergänge, alles, was du vorhin erzählt hast, was den Karajan, ja, typischen Klang ausmacht, hört man das heute, 35 Jahre später, eigentlich noch raus bei diesen beiden Orchestern? Hat sich das irgendwie gehalten?
Ich würde jetzt gar nicht einmal sagen, dass das ein spezifischer Karajan-Klang ist. Denn, wie du sagst, das waren unterschiedliche Temperamente ja auch, diese Orchester. Und er hat jeweils aus einem Kollektiv oder wir auch aus einem Sänger das Beste herausgeholt, herausgekitzelt bei den Proben. Und das war bei den Berlinern etwas anderes als bei den Wienern.
Mhm. Also die haben nie ähnlich geklungen dadurch, dass sie gleichzeitig den gleichen Chef hatten?
Nicht wirklich. Ich meine, man hat gemerkt, wenn also die Perfektion sehr hoch ist und dabei aber auch ein inspirierter Schönklang herrscht, das kann schon sein, dass da der Karajan am Pult steht. Das ist schon sehr wahrscheinlich. Nicht? War bei Böhm und bei Bernstein anders auch da. Und die haben ja auch jeweils mit den Wienern und den Berlinern oder auch Karajan mit dem Philharmonieorchester anders gearbeitet, um die jeweils über ihre Grenze hinauszuschieben, nach oben hin. Nicht? Das, was natürlich diszipliniertes Spiel, was eine gewisse ästhetische Bevorzugung von weichen Übergängen und so weiter in einer gewissen Literatur betrifft, waren natürlich alle diese Orchester von Karajan ganz extrem geprägt und vieles von dem ist heute noch da, aber ich würde mal sagen, das sind die Sachen, die er veredelt hat von den Dingen, die eh da waren, wo er ihnen nur gezeigt hat, wie sie es besser machen, wie sie es schöner machen können oder noch perfekter machen können. Was wichtig war, ihm war auch Jahrzehnte, nachdem er aus der Oper schon weg war, war ihm völlig klar, da bringen wir dann jetzt auch gleich noch ein Beispiel, dass die Oper für ein Orchester wie die Wiener Philharmoniker, bei den Berlinern ist es ja anders, ein reines Konzertorchester.
Ja, die spielen keine Opern, oder?
Nein, aber außer bei den Osterfestspielen. Aber für die Wiener ist die Oper die Basis der Qualität, des Qualitätsbewusstseins, auch des Aufeinanderhören und das auf einen Sänger hören. Und es ist so, ich habe jahrzehntelang am Konservatorium in Wien für die Dirigentenklassen und für die Komponistenklassen das Analyseseminar gemacht. Und immer am Ende, bevor sie abgegangen sind, habe ich den Dirigenten immer einige Beispiele vorgespielt. Und eines davon war immer eine Einlage aus der legendären Silvesterfledermaus von 1960.
Unter
Karajans Leitung in der Wiener Staatsoper, wo es beim Fest beim Prinzen Orlowski, alle kennen das, die das schon einmal gesehen haben in der Übertragung aus der Staatsoper, oder auch gibt es ein großes Fest im Mittelakt und da gibt es manchmal so Einlagen, da kommen so Stargäste. Und einer der Stargäste bei dieser legendären Premiere war der damals ungekrönte König unter den Tenören, vor allem fürs Wiener Publikum, das war Giuseppe Di Stefano. Und der sang unter Karajans Leitung O Sole Mio. Das Haus hat getobt und dann noch von Leha, dein ist mein ganzes Herz. Keine Ahnung von Deutsch, der Di Stefano, keine Rücksicht auf irgendeine Tugend dessen, was man jetzt machen sollte, sondern hat sich einfach auf den Klang draufgelegt und hat gesungen, dass einem das Herz aufgeht. So, was macht der Dirigent? Und jetzt, das ist die Nutzanwendung des Kapellmeisters Karajan. Er und nur er allein wusste, wann, weil er den Atem verfolgt hat, dieser Di Stefano von dieser einen Phrase in die nächste, apropos Übergänge, in die nächste kommen würde. Und genau in dieser Zehntelsekunde kommen die Philharmoniker unten mit dem Kontrabass Pizzicato und geben jetzt und dann geht die Melodie weiter. Und man hört wirklich, obwohl sich der jede Freiheit nimmt beim Singen, dass die Philharmoniker, auch die Geigen, auch die Bläser immer dort sind, wo der Di Stefano gerade ist. Und außer dem Heiligen Geist und dem Karajan konnte das niemand wissen. Gott sei Dank gibt es einen Live-Mitschnitt. Das musst du dir einfach anhören. Man fragt sich, wie es vor sich gegangen ist. Es ist ein Mirakel in Wirklichkeit. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch eine schöne Anekdote von der Maria Callas, die eine Zeit lang mit ihm zusammengearbeitet hat, an der Meile der Scala, und die miteinander Lucia di Lammermoor, legendäre Produktion gemacht, die dann auch nach Wien gekommen ist als Gastspiel. Die Callas stand in einer entscheidenden Szene, wo sie singen musste, aber nach hinten. Und sie hat gesagt, wie haben sie das gemacht, dass sie immer mit mir waren, obwohl sie mich nicht sehen konnten, weil ich habe ja nach hinten gesungen. Ich habe gesagt, ich habe einfach geschaut auf ihre Schultern, wann sie eingeatmet hatten.
Das heißt, das
er, natürlich auch, er wusste, wie es geht. Er hat immer gewusst, jetzt muss ich das machen. Oder, denn die Stefano hat er natürlich so gut gekannt, dass er gewusst hat, jetzt dieses Pianissimo da, das ist wirklich einzigartig schön, aber er muss jetzt aufpassen, bevor der Ton bricht, muss er weiter singen. Und er hat eben gespürt, jetzt.
Er hat den Moment immer erwischt.
Es ist nicht ein Takt, wo die auseinander sind.
Hast du Herbert von Karajan eigentlich persönlich kennengelernt?
Ja, ich durfte ganz, also am Beginn meiner Kritikertätigkeit in der Presse, habe ich mit ihm reden können, ein paar Mal. Vor allem war ich dabei.
Da war er ja eh schon ein Star, oder?
Natürlich, ja. Nein, das war schon ganz am Schluss. Das war schon wirklich in den allerletzten Jahren, Mitte der 80er Jahre bis Ende der 80er Jahre.
Und 1989 ist er ja gestorben.
Ja, und 89 war auch die letzte Tournee mit den Wiener Philharmonikern nach New York und da durfte ich mit, das ist legendär. Er hat ja da Straußwalzer und die Unvollendete von Schubert im ersten Teil. Und das war zweimal dieses Programm in der Carnegie Hall in New York. Und einmal war die achte Bruckner. Im Zuge dessen konnte ich ein großes Interview mit ihm machen. Und das war von einer Vollendung, dass ein altgedienter New Yorker Kritiker zu einem jungen Kollegen nachher einen unglaublichen Satz gesagt hat. Wahrscheinlich werden Sie nie wieder ein Orchester so spielen hören. Aber jetzt wissen Sie, dass es möglich ist. Da wird mir heute noch kalt, weil es wirklich wahr gewesen ist. Und da habe ich auch etwas erlebt, zum Beispiel bei dieser achten Bruckner. Da gibt es eine Stelle im ersten Satz, die heißt Todesverkündigung. Das ist eine letzte große Steigerung. Und dann bleibt in den Blechbläsern nur mehr der Rhythmus des Hauptthemas über, mit Paukenschlägen unterlegt. Und dann ist es plötzlich aus. Und er hat ganz wenige Stellen eigentlich in der Carnegie Hall noch bei der Anspielprobe noch einmal machen lassen, zum Beispiel das. Und die Probe war am Vormittag. Und er wollte das einmal mit aller Gewalt hören, diese Todesverkündung. Das musste einmal wirklich so ein existenzielles. Und er hat das in der Probe verlangt. Und dann ist schon der Solotrompeter, glaube ich, aufgestanden und hat gesagt, aber ja, von Karajan, wenn wir das am Amt spielen schon, wir haben dann dich, ich möchte das einmal hören, wieso will ich das?
Also gut, die konnten das noch schon nicht mehr.
Jedenfalls, sie haben es dann noch einmal und das war also wirklich schon niederschmetternd. Aber das, was am Abend passiert ist, war einfach unglaublich. Also das, was Karajan vielleicht ausgezeichnet hat, war, dass er ein Orchester an die Grenze führen konnte und dann im entscheidenden Moment, er hatte ja stechend blaue Augen, hat er unter Umständen, er hat immer mit geschlossenen Augen dirigiert, im Konzert, nicht in der Oper, hat er die Augen aufgemacht und hat die angeschaut. Und dann war es eben noch mehr als das Maximum. Und das macht's aus.
Und abseits vom Musikalischen, wie hast du ihn als Mensch erlebt?
Naja, ich habe ihn als Mensch nicht erlebt. Ich habe ihn natürlich nur professionell erlebt. Er wusste, das ist der junge Kritiker von der Presse. Okay. Und war wahnsinnig nett und hat auch willig alle Fragen beantwortet.
Ja. Aber ich kann mir vorstellen, als Meister der Selbstinszenierung hat er vielleicht nicht viel von sich preisgegeben?
Ja, menschlich wahrscheinlich nicht. Also ich meine, ich habe ja mit ihm wirklich nur über Musikalisches geredet damals. Mhm. Mehr war auch nicht zu erwarten. Okay. Ich meine, er war natürlich sehr verschlossen.
Ja. Also das aber ist weiß irgendwas man, überliefert aber von ihm, privat, wie er als Mensch war, als Persönlichkeit?
Nichts, was eigentlich über dieses Inszeniertwerden auch im Privaten hinausgegangen ist. Das war schon sehr, sehr, sehr abgeschottet.
Das ist schon erstaunlich, wenn jemand auch sein Privatleben inszeniert und damit aber auch nur ganz kontrollierte Einblicke gewährt.
Naja, klar. Aber ich meine, ich frage mich, wo bei unseren heutigen Stars ist das anders? Ich glaube, da ist er auch ein Marktführer gewesen oder ein Pionier, dass man auch sein Privatleben inszeniert. Was wissen wir denn von den großen Popstars und Rockstars?
Ja, natürlich auch nur das, was sie
inszeniert wird.
Uns echt? Weiß machen, mhm. was ganz persönlich und ganz mhm. intim sei.
Mhm, genau.
Ja, das ist klar. Du hast schon erwähnt, dass er so technikbegeistert war und dass er sehr viele Aufnahmen gemacht hat.
Ja.
Und tatsächlich habe ich ja gelesen, er hat ja manche Symphonien immer und immer wieder aufgenommen. War das nötig oder war das nicht auch ein bisschen Umsatzmaximierung am Ende?
Ja, das war es natürlich auch.
Ja.
Umsatzmaximierung war es auch, weil ein Karajan-Fan hat es nicht ausgehalten, wenn er jetzt den Beethoven-Zyklus, alle neuen Beethoven-Symphonien, Philharmonia-Orchestra in der Mitte der 50er Jahre, Berliner Philharmoniker, frühe 60er Jahre, frühe 70er Jahre, 80er Jahre, dann der Digitalzyklus. Er musste jeden Zyklus haben natürlich, weil sonst war es nicht.
Ne? Ja.
Tatsächlich gibt es von Aufnahmezyklus zu Aufnahmezyklus bei diesen Sachen, auch die Brahms-Symphonien immer wieder, die Tschaikowski-Symphonien, die großen immer wieder. Es gibt gewaltige Unterschiede und manchmal sind es die frühesten Aufnahmen, wo man sagt, ah, da kommt mehr Energie. Manchmal sind es späte Aufnahmen, wo Dinge herauskommen, wo man sagt, ja,
hätte es nicht gebraucht.
Hätte es nicht gebraucht oder umgekehrt, ja, so schön war es noch nie, so gut, so stimmig war es noch nie. Gibt es alles natürlich.
Okay.
Und es gibt auch Repertoire, zum Beispiel vor allem Gustav Mahler, das Karajan überhaupt erst sehr spät angegriffen hat. Und da waren zum Beispiel legendär die Aufführungen der 9. Symphonie, die sehr komplex und kompliziert ist. Und die waren dann schon Sternstunden, weil es ist plötzlich, wir waren bei Mahler alle geprägt von Leonard Bernstein, und plötzlich kam der Mahler zurück über einen Interpreten, der groß geworden ist mit Interpretationen von Musik, die den Mahler geprägt hatte. Also viel mehr von Beethoven, Brahms und Bruckner her, als von einem Malerbild des 20. Jahrhunderts, das sozusagen von der Hinterseite aufgepfropft war. Nicht?
Also, hat der grundsätzlich alles angefasst musikalisch? Hat es Komponisten geben, die er einfach ausgelassen hat oder von denen er gar nichts gehalten hat? Und auf der anderen Seite gab es Komponisten oder bestimmte Stücke, die besonders für Karajan stehen in seiner Kunst?
Ja, man kann sogar sagen, also zum Beispiel nehmen wir jetzt also ein willkürliches Beispiel, Schubert. Es gibt eine Aufnahme der großen C-Dur-Symphonie von Schubert, also der letzten. Es gibt eine Aufnahme von allen Schubert-Symphonien, also auch den frühen, den jugendlichen, den Teenager-Symphonien. Aber im Wesentlichen hat Karajan während seiner ganzen Karriere immer nur die unvollendete dirigiert.
Mhm.
Die allerdings auf einem unglaublichen Niveau. Dann gibt es Sachen, die hat er aufgenommen, zum Beispiel die schon erwähnte, haben wir ein Stückel gehört, 4. Symphonie von Schumann. Die hat ihn begleitet sein ganzes Leben. Die ersten 3 Symphonien hat er einmal in den 70er Jahren aufgenommen, damit halt auch davon Aufnahmen da sind. Dasselbe war mit den Mendelssohn-Symphonien. Im Konzert hat er diese Sachen nie angerührt. Also es gab wenige Sachen, die dazugekommen sind, vor allem Mahler, wie gesagt. Aber im Wesentlichen war es ein Kanon von Stücken, die er für perfekt gehalten hat und an denen er sich abgearbeitet hat, weil er irgendwie in die Nähe dessen kommen wollte, was sein Ideal war. Und erreicht hat das wahrscheinlich nie, weil sonst hätte er irgendwann aufgehört zu dirigieren.
Ja, und 1989 ist er dann recht überraschend, obwohl er ja eh schon 81 war, aber trotzdem unerwartet gestorben.
Im Juli, ja, während der Vorbereitungen zu einer Premiere von Verdis Maskenball bei den Salzburger Festspielen. Die Aufnahme war schon gemacht, das war bei ihm sehr oft so, dass die Schallplattenaufnahmen vor der Neuinszenierung gemacht worden sind. Bei den Osterfestspielen hat er das eigentlich immer gemacht. Also die Aufnahme gibt's und die Premiere hat dann schon, die war ein paar Wochen nach Karajans Tod, hat dann schon Georg Scholti dirigiert. Ja, man wusste, dass es ihm nicht gut ging. Sein letztes Konzert nach den Osterfestspielen 89 war eine Aufführung der 7. Bruckner mit den Philharmonikern im April 89. Davon gibt es auch eine CD-Aufnahme.
Also er ist am Pult gestanden, bis er umgefallen ist. Er ist nicht am Pult umgefallen,
nein,
aber er hat am Vormittag noch geprobt, habe ich gelesen, und am Nachmittag ist er gestorben.
Ja.
Ich habe jetzt in unserem Archiv leider deinen Nachruf, den du bestimmt damals geschrieben hast, nicht mehr gefunden, aber du hast mir gegenüber schon einmal angedeutet, dass es da so eine Geschichte gibt.
Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen sollte. Ja, der damalige Chefredakteur, das war, er ist ja gestorben, glaube ich, am 16. Juli, wenn ich jetzt richtig bin. Und das war also nach dem 14 Juillet, der in Paris natürlich, 1989, also 200 Jahre Revolution, ist natürlich heftig begangen worden mit Opernaufführungen, mit der Eröffnung der Bastille-Oper und ich weiß nicht, was da alles war. Und da bin ich als Berichterstatter hingefahren und da hat mir der damalige Chefredakteur Thomas Korher den Auftrag gegeben, er hört, dem Karajan geht es nicht gut, er möchte, dass ein Nachruf in der Schublade liegt, wenn ich nicht da bin. Und ich, frech, wie ich damals war, 29 Jahre, habe gesagt, also bei mir, der Karajan, den verehre ich zu sehr, der steht bei mir live. Und der Karajan ist sehr böse geworden und hat gesagt, ich gebe Ihnen jetzt den dienstlichen Auftrag, Sie schreiben, bevor Sie nach Paris fliegen, einen Nachruf. Habe ich natürlich nicht gemacht, bin nach Paris geflogen und just wie ich in Paris war, starb der Karajan. Und das kam am Nachmittag heraus und da war ich wahrscheinlich wirklich knapp am Hinauswurf, weil das war ein absolutes Vergehen, ein sich auflehnen gegen einen Chefredakteursbeschluss. Und es gab damals schon so eine Frühform eines Reisecomputers, wo man mit einem Akustikkoppler über den Telefonhörer diesen kleinen computergeschriebenen Text nach Wien übermitteln konnte. Und ich habe gar nicht lange überlegt, ich habe nicht viel Zeit gehabt und habe drauf losgerattert, diesen Nachruf. Und der erschien und ich glaube, der Thomas Geuer hat bis zu seinem Tod nicht erfahren, dass ich ihm dann zuwider gehandelt hatte.
Ah, aber der wusste nicht, dass
er gibt noch eine, live da gibt es dann noch eine Geschichte. Karajan starb bei mir live, das war mein Ehrgeiz. Und das Lustige war, dass ich neben dem damaligen Bundestheater-Generalsekretär saß im Flugzeug zurück an dem Tag, wo der Nachruf erschienen ist. Dann. Da wurde ja noch die Presse ausgeteilt in der Aua und er hat das gesehen, das war auf der Seite 3, das war ein Riesenwasch. Er hat gesagt, na, das haben Sie natürlich vorgeschrieben gehabt und ich habe dann gesagt, ja, ja.
Muss ja nicht jeder wissen, wie viel Stress du an dem Tag hattest. Okay, aber Karajan selbst strebte bestimmt nach Unsterblichkeit.
Ja, die hat er bis zu einem gewissen Grad auch erreicht. Ich meine, auch das Unsterbliche stirbt, aber ja. Ich meine, ich glaube, es ist kein Künstler, außer der Callas, der schon erwähnten Callas, wo erstens einmal ein reiches Erbe da ist an Aufnahmen und ein reiches Erbe, das eben auch jetzt 35 Jahre später nicht vergessen ist.
Ja.
Das ist ganz erstaunlich. Ja.
Einen Witz habe ich noch ausgegraben, den will ich dir nicht vorenthalten. Vielleicht kennst du ihn schon. Herbert von Karajan, Wilhelm Furtwängler und Karl Böhm, also drei Dirigenten, die wir alle schon erwähnt haben heute, sitzen zusammen und diskutieren. Sagt der Furtwängler, natürlich bin ich der allerbeste Dirigent. Daraufhin sagt der Böhm, nein, gestern ist mir im Traum Gott persönlich erschienen und hat mir versichert, dass ich der beste Dirigent bin. Darauf sagt der Karajan, was soll ich da gesagt haben?
Ja, das ist legendär, ja.
Also er hat sich dann offenbar, weil solche Witze knüpfen natürlich doch meist an ein Körnchen Wahrheit an, Er hat sich wohl selbst als ewige Legende eingeordnet.
Ja, vielleicht nicht gerade als gottähnliche Erscheinung. Er war im Übrigen sehr katholisch. Das hat er auch, glaube ich, wirklich ernst gemeint. Er hat auch immer wieder geistliche Musik ins Programm genommen und auch auf eine sehr, sehr innige und bewegende Weise dirigiert. Also ich kann mich erinnern, das Mozart-Requiem unter seiner Leitung war schon wahnsinnig eindrucksvoll, also bewegend. Also für gottähnlich hat er sich wohl nicht gehalten, aber knapp drunter, okay. Sagen wir so.
Ja, und hat es dann nicht irgendwann Momente gegeben, vielleicht auch für dich, wo du genervt warst von der Karajan-Mania? Also war dieser ganze Jubel nicht auch irgendwann ein bisschen übertrieben?
Der Jubel nach einer Aufführung, den hat man eigentlich immer verstanden.
Ja. Nein, aber auch der ganze Trubel um seine Person, der Rummel und dieser Personenkult.
Ja, das war uns eigentlich wurscht, weil wir waren damit beschäftigt, für die Aufführungen Karten zu ergattern irgendwie. Und das war ja nicht immer ganz leicht. Und wenn man die hatte, war man zufrieden. Und was die da in den Fleischhauereien und Unterwäschegeschäften für Plakate aufhängen, das war einem eigentlich ziemlich wurscht.
Okay.
Weil es ging dann um die Musik. Und die war eigentlich wirklich immer herrlich, da gibt es nichts zu sagen.
Ich habe nämlich noch ein bisschen im Archiv gegraben und jedenfalls sehr genervt war offenbar ein Redakteur des Spiegel, der 1989 nach dem Tod von Karajan eine große Einordnung dieses Phänomens eines Dirigenten geschrieben hat. Also er hat da geschrieben in diesem eben nach dem Tod erschienenen Artikel, nun war also Schluss mit der Symphonie Fantastik aus Macht und Geld, Klüngel und Klang, aus Karajan Edition, Karajan Express, Hi-Fi Karajan, Star Gala Herbert von Karajan. Also es zeigt schon, dass er da irgendwie ein bisschen das schon übertrieben fand. Weiter schreibt er, vor allem war er Rekordhalter, zugleich Großunternehmer und Verkaufsschlager der E-Musikindustrie. Eine nach Ausstrahlung und Rückwirkung, nach Macht und Popularität konkurrenzlose Kultfigur, die aus priesterhaftem Dienst an der Kunst und multimedialer Showschlägerei ihre Gloriole komponierte. Und zum Schluss schreibt er dann, nun ist der Imperator tot, das Imperium verweist vielleicht schon bald dahin. Es gibt sicher Grund genug, um Karajan zu trauern, aber in tiefer Dankbarkeit atmen auch viele auf, fraglich, ob sein Ruhm ihn wirklich lange überleben wird. Ich glaube, in der Hinsicht.
Hat er sich geirrt, der Herr Spiegelredakteur? Ja.
Ja.
Nein, aber dazu war die Sache einfach qualitativ zu hochwertig. Ja?
Okay, also war es nicht auch modern, Karajan überbewertet zu finden?
Ja, sowieso.
Schon?
Ja, das ist ein journalistisches Phänomen. Das wollte ich jetzt gar nicht mehr anfangen. Die Diskussion, aber das stimmt natürlich. Also man ist einmal zuerst einmal dagegen. Ne? Also die Netrebko, naja, ist ja schon ganz gut, aber ich meine, es gibt schon andere, die singen kann ich ja eh. Ja, aber es gibt nur eine Netrebko und es gab nur einen Karajan.
Ja.
Punkt aus. Und wir haben daneben ja, ich meine, ich kann mich erinnern an Spielzeiten, wo wir hatten in der Staatsoper Carlos Kleiber, Herbert von Karajan, Karl Böhm, Erich Leinsdorf, Leonard Bernstein. Also ich meine, die waren alle gleichzeitig da. Und wenn man dann gefragt hätte, die waren alle großartig. Also da war keiner schlechter als der andere, das kann man nicht sagen. Aber irgendwie war der Karajan dann doch der Primus inter pares.
Ja. Und vielleicht kommt er ja doch wieder. Es gibt ein Zitat von ihm, ich glaube an Wiedergeburt, ich komme sicher wieder. Die Frage ist ja, würdest du ihn erkennen, lieber Willi?
Das ist frei, wenn er ausschaut wie damals schon.
Ja, naja, aber das, also ich spreche auch davon, ist vielleicht dieser Mythos Karajan, diese große Legendenbildung, ist das alles so stark, dass möglicherweise gar kein lebender Dirigent oder gar keine lebende Dirigentin je da rankommen könnte?
Das weiß ich nicht. Also es ist halt jetzt, ich habe jetzt gerade eine wahnsinnige Latte von Dirigenten aufgezählt, die damals gleichzeitig in Wien aktiv waren, mehr oder weniger gleichzeitig, also innerhalb einer Spielzeit. Mhm. Wir kommen gar nicht auf so viele Namen, die in diesem Rang, in diesem Match mitspielen könnten. Thielemann, Petrenko natürlich, und dann wird es schon sehr dünn. Also es ist die Zeit nicht mehr danach. Und man kann natürlich jetzt, wenn man bösartig ist, kann man sagen, ja, aber davor, die Generation davor, die Furtwängler-Generation, die wir schon erwähnt haben, wo es Klemperer gab, wo es Clemens Krauss gab, wo es Bruno Walter gab, wo es Toscanini gab, wo es De Sabata gab, gab es wahrscheinlich noch mehr wirklich außerordentlich gute Dirigenten. Aber immerhin, ich habe noch eine Zeit erlebt, wo 5, 6 Leute absolute Topfiguren da waren und da konnte man sich dann aussuchen. Es gab viele, die gesagt haben, der Bernstein ist mir viel lieber. Kann sein. Ja, mir war der Karajan lieber, wenn schon.
Wenn Sie auch Karajan-Fans sind oder wenn Sie umgekehrt uns erklären wollen, warum Karajan völlig überbewertet für Sie war, schreiben Sie uns doch an podcast@diepresse.com.
Und wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns bitte 5 Sterne in der App, in der Sie uns jetzt gerade hören. Danke fürs Zuhören.
Auf Wiederhören.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.